Ja, ich wollte euch zuerst kurz erzählen, an wen der Paulus diese Worte geschrieben hat, die Diane uns vorgelesen hat. Und Silvio, der wirft uns gleich ein Foto von Korinth an. Paulus hat die Gemeinde in Korinth, wo er noch zweimal klicken, bis ein Foto kommt, gegründet, und nach etwa 4 oder 5 Jahren hat er ihnen diesen Brief geschrieben. Oh, ja, es ist einfach heute ein schöner Tag. Ihr seht wahrscheinlich so besonders viel. Ne? Ja. Na gut. Korinth war eine große Stadt. Denkt nicht an Prenzlau, denkt eher so Richtung Hamburg, Berlin, so. Eine Stadt, die sowohl am Hinterland lag als auch am Meer, und eine Stadt, die so im Kommen war, und ganz viele Leute sind zugezogen. Und wenn du nochmal klickst, dann sieht man, dass es mal eine ganz schicke Stadt war. Eine Luxusstadt mit vielen schicken Boutiquen, viele reiche Händler, viele edle Leute, die auch in dem Brief erwähnt sind, den Paulus schreibt. Und wo es viele edle und schicke Leute gibt, gibt es auch immer viele kleine Leute, die das alles tragen. Wenn du nochmal klickst, dann sieht man, ne, klick noch einer, dann sieht man die Landkarte. Und zwar sieht man da, dass von Korinth ein bisschen runter steht eine Stadt Kenchreae. Das war der Hafen von Korinth, der lag ein bisschen weiter weg, aber nicht super weit. Und dort gab es halt ganz viele Arbeiter, Lagerarbeiter, Matrosen, natürlich auch Dirnen und ganz viele Sklaven. Und die Gemeinde lag eher in Richtung Kenchreae. Und das Spannende war, jetzt nochmal zurück, dass sich in der Gemeinde das gemischt hat, was es sonst in der Antike nicht so gab. Also in der Gemeinde gab es eben diese edlen, reichen Leute, und vor allem deswegen, weil damals gab es ja noch keine Kirchengebäude und keine Gemeindehäuser, sondern wenn, dann hat einer sein Haus aufgemacht und gesagt, wir können uns bei mir treffen. Und das waren nicht die kleinen Leute, weil die hatten nur vielleicht eine Hütte, wo im Ernstfall 7, 8 Leute reinpassten. Aber die edlen Leute, die hatten dann große Villen um so einen großen Innenhof rum, und da hast du schon in den Innenhof 200, 300 Leute reingebracht, und auch in den ganzen Zimmern und gelassen ringsum, die konnten ja auch große Feste ausrichten, und solche Leute haben ihre Häuser geöffnet und haben dann diese Hafenarbeiter und Sklaven und Dirnen und Matrosen zu sich eingeladen. Das war spannend, und die haben es schon 4 Jahre miteinander ausgehalten. Und wenn ihr euch überlegt, so diese Unterschiede, ne, diese vornehmen Leute, wie die so reden und was denen wichtig ist, und die Hafenarbeiter und Matrosen und wie die fluchen und was die für Witze machen, Witze, und was das dann für Streit gibt, für Reibungspunkte, das war nicht ohne. Ja, genau. Und das Bewundernswerte ist eigentlich, dass die es zusammen so lange ausgehalten haben, dass die nicht gesagt haben, das lassen wir wieder. Und das war ja auch für die edlen Leute, ne? Die wurden angeguckt von ihresgleichen. Was machst du, du lädst da jetzt Hafenarbeiter in dein Haus ein, bist du noch ganz dicht? Ne? Warum haben die das weitergemacht? Und manchmal haben die natürlich die Hafenarbeiter und die Sklaven jetzt manchmal nicht so gut behandelt. Die haben vielleicht doch lieber mit denen, die sie schon immer kannten, zusammen gegessen, haben ein bisschen früher angefangen, wenn die Sklaven noch arbeiten mussten. Warum haben die Sklaven nicht irgendwann gesagt, da gehe ich nicht mehr hin? Irgendwas muss die hingezogen haben. Genau, klickt mal, kommt noch ein Foto? Oh nein, das war wieder das. Genau, und das war, dass sie Gott erlebt haben in der Gemeinde. Und zwar richtig stark, sodass sie das zusammengehalten hat, dass sie gesagt haben, es ist mir egal, wenn da auch Leute blöd zu mir sind, es ist egal, wenn es Schwierigkeiten gibt, ich will da wieder hin. Manchmal haben die sich vielleicht auch täglich getroffen, also nicht nur so wie wir, sondern auch unter der Woche. Und die haben es geliebt, wenn sie Gottes Macht und Kraft erfahren haben. Und jetzt noch mal schon den Text anmachen. Ah ja, nein, das ist nochmal, machen wir zurück, das ist so ein Innenhof, ne, wenn man so von einem Zimmer rausguckt, ja, ziemlich schön. Und dann stell dir vor, da trafen die sich immer, und da ging es dann los. Und diese Korinther Gemeinde, die hat zum Beispiel das Sprachengebet geschätzt. Das wird jetzt bei uns gar nicht praktiziert so in der Gemeinde, vielleicht einzelne für sich. Aber die haben das in der Gemeinde miteinander gemacht. Ne? Wir können ja mehrere Sprachen lernen und sprechen, aber die meisten von uns lernen als Kind nur eine Sprache und mit Mühe in der Schule vielleicht noch eine zweite. Aber in Korinth und auch sonst in charismatischen Gemeinden ist es so, ne, wenn der Heilige Geist da an unser Sprachzentrum andockt, dann kann man auf einmal etwas sprechen, was man eigentlich nicht gelernt hat. Und das fanden die Korinther richtig cool und das konnten auch Leute sprechen, die nicht zur Schule gegangen sind. Die konnten plötzlich auch was und ja, manchmal waren es sogar Sprachen, die ein anderer verstehen konnte. Menschensprachen, gib mal weiter, Sinn. Ne? Und manchmal waren es auch Sprachen, die waren nicht von dieser Welt. Die haben die Korinther Engelsprachen genannt. Und das fanden die bombastisch, das haben die geliebt und haben mal durcheinander. Und es war einfach toll zu merken, da ist eine Kraft, da ist Gott, da sind Wunder. Dann gab es noch die Gabe der Prophetie. Ja, Propheten, die haben einen Eindruck bekommen von Gott, die konnten auch Geheimnisse Gottes erklären und verstehen. Das konnten aber auch einfache Leute sein, denen der Heilige Geist so einen Eindruck gegeben hat. Oder sie haben per Intuition in Menschenherzen reingesehen und konnten irgendwie zu jemandem was sagen und der ist bleich geworden und hat gesagt, weißt du das? Und ja, bei euch muss Gott sein in der Gemeinde, ne? Das war eine tolle Gabe, das wollten viele haben. Erkenntnis, ne? Wissen, auch wenn ich nicht zur Schule gegangen bin, das war super. Dann gab es auch die Gabe des Glaubens. Also Leute, normalerweise ist ja bei uns auch so, Glaube, der ist nicht immer gleich, mal glaubst du schwieriger, mal hast du Zweifel. Aber es gibt Leute, die haben so eine Gabe, dass sie Gott vertrauen können. Ganz naiv vertrauen können, auch in Situationen, wo es ganz verworren aussieht. Und dann handelt Gott auch und Sachen geschehen, um die sie beten. Und das war auch eine sehr beliebte Gabe, ne? Wenn ich Glaubenskraft besitzen würde und könnte sogar zu einem Berg sagen, also sowas ganz Unmögliches, setz dich um und er macht das. Ne? Und das ist in Korinth passiert, ne? Dass Leute so ein Vertrauen zu Gott hatten und um was gebeten haben, Leute sind gesund geworden, andere Wunder sind passiert. Das war super und deswegen sind die da hingegangen. Und dann gab es die Gabe der Großzügigkeit, das war auch eine wichtige Gabe, dass die, wir machen uns oft so viel Sorgen, ne, ums Geld und ob es reicht und wer viel Geld hat, macht sich noch mehr Sorgen und muss arbeiten und noch mehr verdienen und gucken, dass man es zusammenhält. Und wer diese Gabe der Großzügigkeit hat, da ist das durchbrochen von Gott. Ne? Der kann einfach seine Sachen verteilen, schenken, macht sich keine Sorgen mehr, da ist Mammon nicht mehr Gott, sondern nur Jesus. Und das hatten auch Leute in Korinth, gerade diese Leute, die ihre Häuser aufgemacht haben. Wenn man sich überlegt, dass sie ihre schicken Villen aufmachen und da kommen jetzt Sklaven mit dreckigen Schuhen und dreckigen Händen und Hafenarbeiter und die sagen einfach, ja, so schön, dass du kommst, hier, setz dich auf mein Sofa. Dass sie das konnten, das war eine Gabe vom Heiligen Geist. Und das wollten auch Leute haben und sagen, ja, Gott schenkt mir auch die Gabe der Großzügigkeit, dass ich auch bei mir einladen kann. Und die Korinther haben das gehört, das haben sie noch nicht so erlebt. Es gab auch die Gabe des Martyriums, ne, dass Leute bereit waren, für Jesus alles zu geben, sogar ihr eigenes Leben, ihren eigenen Körper. Sie haben das gehört von anderen Gemeinden, von Jerusalem. Ne, und viele haben sich gefragt, Mensch, werde ich das auch haben, diese Gabe, wenn es drauf ankommt? Werde ich das können, dass ich zu Jesus stehe und alles gebe? Ja, und jetzt schreibt der Paulus ihnen hier, wenn, liebe Leute, wenn ich in Sprachen reden könnte, Menschen- und Engelsprachen, und wenn ich prophetisch reden könnte, wenn ich alles wüsste, alle Geheimnisse, alle Erkenntnisse hätte, wenn ich Glaubenskraft hätte, sodass ich Berge versetze, und wenn ich meine ganze Habe an die Armen gebe, dass sie zu essen haben und mir nichts ausmacht, und wenn ich sogar mein Leib zur Verbrennung geben würde. Und die Korinther, die haben gedacht, ja, wow, ja, genau das würde ich gerne haben. Wenn ich das mal erreicht hätte, oh, dann wäre ich echt am Ziel mit Gott. Und der Paulus schockt sie jetzt und uns alle, ne? Nochmal eins weiter, da habe ich denselben Text nochmal. Man sagt, Mensch, aber wenn ich die Liebe nicht hätte, dann wär's nix. Dann wäre ich nur viel Lärm um nichts, ne? Wie wenn ich auf den Gong dröhne, dann hört man lauten Lärm, aber keine Botschaft. Wenn ich all diese tollen Sachen hätte, wenn ich alles machen würde, wenn ich so 100% für Gott geben würde, aber die Liebe nicht hätte, dann würde es mir nichts nützen, dann wäre alles nichts. Jetzt müssen wir mal einen Schritt zurückgehen und müssen uns diesen Text angucken. Das ist ein komischer Text. Ist euch aufgefallen? Da kommt nicht einmal Jesus vor. Nicht einmal Gott. Nirgendwo steht drin, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist. Nirgendwo steht drin, dass wir Rechtfertigung von Gott bekommen. All diese wichtigen Wörter kommen gar nicht vor. Immer nur Liebe und Liebe, Liebe, Liebe. Also 100 Mal kommt Liebe vor in dem Text, so gefühlt. Und dann kann man sich schon fragen, ja, Liebe kann ja ideal gesagt alles sein. Ich liebe Nudeln. Bin für den Weltfrieden, oder ist das überhaupt christlich, der Text, wenn da gar nichts von Jesus drinsteht? Mhm. Paulus schreibt tatsächlich nichts über Jesus so wörtlich. Er schreibt als erstes obendrin noch im Vorkapitel, ich zeige euch einen anderen Weg, einen Weg, der noch viel mehr ist, als was ihr bisher habt. In der Apostelgeschichte ist Weg manchmal so ein anderes Wort dafür für Christenleben. Da heißt es immer, die Christen, das sind die, die einen neuen Weg gehen, einen neuen Weg Gott zu dienen. Die Leute vom neuen Weg. Und Paulus sagt jetzt, ich zeige euch den Weg, den neuen Weg. Also eigentlich möchte er sogar aufzeigen, was christlich ist, was so im Kern wirklich christlich ist. Und er schreibt zwar nichts von Jesus, aber ihr kennt den Paulus, ihr kennt vielleicht seine Geschichte, dass er ein ganz frommer Mann war, ne? Dass er schon als junger Mann ganz viel Altes Testament studiert hat und ganz viel gebetet hat. Er war ein Pharisäer, ne? Und er hat sich an alles gehalten, was Gott sagt. Er hat ganz viel für die Armen getan. Er hat extra Einsätze gefahren am Wochenende. Er hat gesagt, jawohl, ich fahre nach Damaskus und ich werde die Leute, die nicht richtig glauben, mir zur Brust nehmen. Er war 100% dabei. Und dann ist ihm auf dem Weg Jesus begegnet. Helles Licht, er fährt vom Pferd und hört diese Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann hat sich alles geändert. Er hat in Jesus eben diese Liebe kennengelernt. Jesus hat ihm keine Vorwürfe gemacht, keine Strafpredigt gehalten. Er hat ihn einfach vom Pferd genommen und hat ihm eine neue Aufgabe gegeben. Er hat gesagt, du wirst für mich ein Werkzeug sein. Und dann hat sich alles geändert und Paulus hat gemerkt, Mensch, ja, Jesus lebt jetzt in mir durch den Heiligen Geist. Und wenn er dann zurückgeguckt hat, hat er gesehen, ja, irgendwie war all mein Bibellesen irgendwie so kalt, so ohne Liebe, so irgendwie im Rückblick sinnlos, weil das Eigentliche gefehlt hat. All mein Extra-Einsatz, all mein 100% geben war irgendwie sinnlos leer. Also Menschen hätten vielleicht gesagt, hey Paulus, du bist super, du gibst alles, wir feiern dich. Aber vor Gott war es absolut leer und sinnlos, musst du selber im Rückblick sagen. Und vielleicht können wir auch von daher sagen, Mensch, ja, das hat der Paulus zwar an die Korinther geschrieben, aber eigentlich ist es so ein Kernerlebnis von ihm, das auch für uns alle gilt. Wir haben jetzt zwar nicht so wie die Korinther Sprachgebet, Prophetie, aber wir haben andere Sachen, wo wir unsere Energie reinstecken. Und für uns alle gilt, ohne Liebe ist es sinnlos. Es ist nichts, auch wenn Leute es vielleicht feiern würden und sagen, Mensch, das machst du aber toll, du hast einen ganz tollen Garten oder wow, dein schönes Haus oder deine wohlerzogenen Kinder. Wenn keine Liebe drin ist, ist es nichts Nütze, vor Gott nichts Nütze. Ja? Wenn man nur mal guckt, wenn ich all meine Habe an die Armen gebe, den Armen ist ja eigentlich egal, aus welchem Motiv ich gebe. Hauptsache, sie bekommen Essen und Geld. Aber Gott ist es nicht egal. Ne, für Gott ist es sinnlos, wenn es ohne Liebe passiert. Für Gott ist es, nützt dir nichts. Und so können wir weitergehen und die Dinge durchgehen, die uns wichtig sind. Ne? Wenn ich noch eine Ausbildung mache, noch ein Studium und alle Bücher lese und ich habe keine Liebe, sinnlos. Wenn ich gesund bin bis ins hohe Alter, weil ich mich fit halte und mich gut ernähre und ich habe keine Liebe, sinnlos. Wenn mein Unternehmen gut läuft und ich einen positiven Einfluss in der Stadt habe und ich bin geachtet und ohne Liebe, sinnlos. Selbst wenn ich was ganz Tolles hinkriege, wenn ich irgendwie hinkriege, dass die Menschen sich besser verstehen und das raffen, dass ihr Streben nach mehr und mehr den Planeten kaputt macht. Und wenn ich das Klima wirksam beeinflussen könnte und die Menschen und ihre Faktoren ohne Liebe, sinnlos. Selbst wenn ich Frieden machen könnte in der Ukraine und den anderen Krisenherden ohne Liebe, wäre es sinnlos, sagt Paulus im Letzten. Selbst wenn wir hinkriegen würden, dass unsere Stadt nicht so immer super geputzt ist und sonntags knallvoll ist und uns die Leute die Türen einlaufen und wir haben keine Liebe, ist es sinnlos, sagt Paulus. Jetzt hat der Paulus den Brief zuerst an die Korinther geschrieben. Und ich will ihn mal so lesen, wie wenn der Paulus der Arzt ist. Da habe ich mir vorhin noch den Koffer gefunden. Ja, und der Arzt Paulus hat sich die Korinther-Gemeinde angeguckt und hat untersucht. Genau, und ganz genau hingeguckt und hat eine Diagnose gestellt. Was die Krankheit ist. Was die Gemeinde, wo es nicht richtig läuft, wo es gefährlich ist. Und mit dem Rezept vom Arzt, das du ganz heimlich in deiner Handtasche hast, zeigst du nicht jedem. Du sagst nicht jedem, ich habe jetzt Fußpilz oder ich habe Blutdruck, was die dann alles sagen. Du gehst zum Apotheker, Diskretion, und reißt das Papier hinüber. Aber wisst ihr Leute, der Apotheker hat genauso lang studiert wie der Arzt. Und der weiß ganz genau, was du hast, wenn er das Medikament liest. Der weiß nämlich genau, was da drin ist und wofür das gut oder schlecht ist. Und so ist es auch mit dem Bibeltext, wenn wir das jetzt lesen, was der Paulus aufgeschrieben hat. Er hat nicht nur ein schönes Lied geschrieben, das ist manchmal so irreführend, dass da drüber steht, Lied der Liebe, dann denkt man, ach ja, ein Gedicht, wie schön. Aber nein, also es ist Medizin. Und wenn wir das lesen, dann kriegen wir raus, was da die Krankheit war. Und vielleicht merken wir, gut, es geht ja nicht nur den Korinthern so, vielleicht kommt der Arzt Paulus auch auf uns zu und sagt, du solltest mal Balsam nehmen. Wollen wir mal gucken. Machen wir noch eins weiter. Der Paulus schreibt jetzt, und das klingt wirklich so in Gedichtform, viele Eigenschaften, was Liebe ist. Man hätte es vielleicht auch anders machen können. Wie gesagt, er macht keine philosophische Abhandlung, was Liebe ist, sondern eine zugeschnittene Medizin nach der Diagnose, die er in Korinth so sieht. Und er fängt an positiv, weil Liebe ist positiv. Liebe ist nicht nur, dass sie immer gegen alles ist und alles kritisiert. Liebe ist auch kritisch. Es kommen dann, was ich blau gemacht habe, achtmal nicht. So viel nicht kommt in der Bibel an keiner Stelle hintereinander. Ne? Nicht, nicht, das nicht und jenes nicht. Achtmal. Und dann endet es wieder positiv. Und fangen wir mal vorne an. Das Erste, was der Paulus aufschreibt, erste Medizin, die Liebe ist langmütig. Makrothymia heißt es auf Griechisch, langen, großen Atem. Also die Liebe kann Marathon, bleibt dran. Und das schreibt er den Korinthern, und vielleicht schreibt es auch uns, weil wir die Korinther wollen wir auch ein 100% Christen sein. Wir wollen auch alles geben. Wir geben uns Mühe, wir wollen mit Jesus gehen. Und so können wir auch für uns hören, die Liebe ist langmütig. Also was ist die Krankheit? wissen wir aber nicht langmütig. Bleiben wir denn immer so dran an Leuten, mit denen wir einmal über den Glauben reden und wir merken, ach, die wollen es gar nicht wissen, dann denken wir, ach komm, gehen wir weiter. Bringt eh nichts. Also sind wir eigentlich gar nicht an den Menschen interessiert, sondern nur am schnellen Erfolg. Der soll ja klar sagen und sonntags hierher mitkommen und seine Kollekte geben. Macht er nicht, gehen wir zum nächsten. Ist nicht so langmütig, sagt Paulus. Manchmal sind wir auch in unserem persönlichen Glaubensleben nicht so langmütig. Manchmal lesen wir Bücher von Leuten, die so ganz wilde Sachen mit Gott erlebt haben, und denken, oh ja, das würde ich auch gerne. Bei uns ist es nicht so oft, ne, dass wir auf eine Konferenz fahren oder auf so ein Event, aber da geht es halt richtig ab. Und zu Hause, in der Gemeinde, ja. Aber die Frage ist immer, ne, was passiert zwischen den großen, tollen Erlebnissen? Was passiert so im Alltag? Bleiben wir dran? Also so Bibel lesen, auch wenn es mal nicht jeden Tag was für mich drin ist. Bleiben wir dran am Beten? Arbeiten wir an unserem Charakter, wenn Gott uns da was zeigt oder die Mitmenschen? Oder gilt für uns nur, und für die Korinther war es halt auch schon so, ne, vielleicht für uns auch, dass die großen Sachen zählen. So Schlüsselerlebnisse, wenn Gott so richtig eingegriffen hat. Und das gibt es ja auch, das macht Gott. Ne? Er rettet, er gibt Erlebnisse, die unser Leben umkrempeln. Aber dann ist auch das andere, Gott segnet. Und wie das mit dem Segen geht, das kann man in der Natur sehen. Ne? Das wächst so ganz, ganz klein und dann siehst du gar nichts und denkst, da wächst doch nichts. Aber das Ding hat halt eine elendlange Keimzeit und dann kommt es Zentimeter für Zentimeter. Und Gott macht beides. Ne? Er handelt nicht nur rettend, so bumm, sondern er lässt auch langsam wachsen, auch in deinem Leben, in deinem Charakter will er langsam wachsen lassen. Und Paulus gibt uns die bittere Pille, die Liebe ist langmütig und fragt uns, wie ist es bei dir? Lernst du Jahr für Jahr besser zuhören? Legst du deine Vorurteile immer mehr ab? Lernst du immer mehr mit Menschen umgehen, auch mit Schwierigen, mit Komischen, mit Fremden? Diese Pille gibt uns der Paulus. Dann sagt er, die Liebe ist gütig. Die Korinther wollten gerne Vollmacht. Also, dass da was passiert, dass sie nicht mehr klein und ohnmächtig sind, sondern dass sie durch Gottes Kraft was machen können. Und manchmal denkt man dann, ja, Güte, was ist denn das? Das ist doch so schwächlich. Und immer die Menschenversteher da, was soll denn das? Guten Menschen, da muss man mal hart durchgreifen und sagen, was hier alles falsch ist. Oder man sieht bei Leuten, was geändert werden sollte. Und da kann man mal ein bisschen Druck ausüben. Oder auch sagen, nee, hilf mal mit. Und manche Leute geht es leichter, weil die nicht so stark sind. Und Paulus sagt, nee, die Liebe ist gütig. Nicht Druck ausüben, nicht harte Urteile. Klar ist streng sein manchmal gut, auch mit Kindern oder ein klares Wort. Mit jemandem, den du gut kennst und wo du siehst, da läuft es falsch. Aber was den Unterschied macht, ne, ist, dass man sich einfühlt, dass man Verständnis hat. Und das merken dann die Kinder und das merken die Leute, denen du ein klares Wort sagst. Ob du dich in sie reinversetzen kannst und weißt, wie schwer es für sie ist. Und dann können sie es anders hören. Die Liebe eifert nicht. Manchmal gibt es religiösen Eifer, das gibt es auch in anderen Religionen, und der ist nicht gut. Weil, wenn man eifert, ne, dann fällt man mit der Tür ins Haus und will alles sofort und will es erzwingen. Es muss sofort und jetzt und alles. Und der Eifer ist blind, vor allem für eigene Fehler oder eigene Flecken auf der Brille. Und Paulus sagt, die Liebe eifert nicht. Die Liebe prahlt nicht, die Liebe bläht sich nicht auf, wie so ein Luftballon, der aufgeblasen ist. Paulus sagt, die Liebe erkennt man daran, dass sie eher bescheiden ist und eher gelassen. Ne? Nicht eifern, sondern gelassen, weil sie ein großes Vertrauen, eine große Hoffnung hat, dass Gott Dinge wachsen lassen wird. Dann ganz spannend, Sie handelt nicht taktlos. Also die Liebe hat Taktgefühl. Weil, das nächste gehört dazu, es sind oft so Paare, na, manchmal gibt Paulus zwei Tropfen Medizin drauf. So wie bei Brat nicht, bläht sich nicht auf, da habe ich gedacht, ihr braucht zwei Tropfen. Und jetzt hier, sie handelt nicht taktlos, sie sucht nicht ihren Vorteil. Wenn man nicht von sich aus, sondern auch vom anderen aus denkt, dann kann man taktvoll sein. Ne? Dann merkt man, was kann ich sagen und was darf ich nicht sagen, sonst ist der Mensch ganz heftig und lang verletzt. Und dann sagt man es vorsichtiger. Und das darf bei uns wachsen. Das möchte die Liebe bei uns wachsen lassen. Die Liebe lässt sich nicht reizen zum Zorn. Und die Liebe trägt das Böse nicht nach. Sie führt keine Liste, die sie dann bei Gelegenheit auspackt. Das war auch für die Propheten wichtig, die so Eindrücke hatten und manches ganz klar gesehen haben. Und dann kann man bitter werden und denken, das ist doch alles, es geht alles vor dem Hunde und die Leute sind noch echt daneben. Nee, sagt Paulus, die Liebe löscht die Liste wieder, löscht den Eindruck wieder und gibt dem anderen eine neue Chance. Gestern kam der Peter und hat sich für seinen Bruder eingesetzt. Ich habe dem Lukas seine Krücken weggenommen, weil er in der Schule Kängurusprünge gemacht hat. Und die Lehrerin kam und sagte, das kann auch nicht gesund sein für den angerissenen, für das angerissene Kreuzband. Also habe ich die Krücken weggenommen, hinterm Sofa versteckt. Peter hat es gestern beim Putzen gesehen und wollte es schon verraten. Und ich habe ihn bedroht, er darf es nicht verraten. Und dann kam er nachher wieder und sagte, ja Mama, kluges Kind, aber der Lukas braucht eine zweite Chance. Weißt du musst die schlechte Vergangenheit auslöschen. So viele christliche Kinderkassetten. Aber was soll man da sagen? Ne? Genauso ist die Liebe. Ne? Die löscht die schlechte Vergangenheit aus und gibt immer noch mal eine Chance. Dann Vers 6. Sie freut sich nicht über das Unrecht. Manchmal gibt es so eine Schadenfreude. Vielleicht sogar manchmal eine fromme Schadenfreude. Wenn welche, die wir nicht so gut finden, die als auf die Mütze kriegen. Oder wenn die mal Schwierigkeiten haben. Und Paulus sagt, das macht die Liebe nicht. Die Liebe freut sich dagegen an der Wahrheit, an der Gerechtigkeit, an den guten Dingen. Auch wenn anderen Dingen, anderen Leuten Gutes passiert. Sogar wenn meinen Feinden Gutes passiert, dann freue ich mich auch mit. Das ist so ein bisschen im Menschen drin, ne? Auch die Bildzeitung lebt davon, die schreibt immer die schrecklichen Geschichten und dann liest es der Bürger und denkt, ja, das ist echt schlecht in der Welt, aber wie gut, wie ordentlich bin ich. Ich bin doch echt in Ordnung, wenn man das liest, was die alles machen. Und manchmal geht es uns auch so, ne? Und wir haben manchmal eine Freude, heimlich auch über Leute zu reden und zu sagen, was die alles Schlechtes machen. Und Paulus sagt, nee, die Liebe deckt schweigend zu. Vielleicht gibt es auch eine Freude vom Zudecken, nicht nur vom Aufdecken und sagen, guck mal, schmutzige Socken. Ein bisschen so, ihr kennt es, vielleicht habt ihr schon mal ein schlafendes Kind so gedeckt, wenn man da so die Decke drüber tut. Das ist auch eine Freude, das ist eine andere Freude, das ist eine Liebefreude, die Freude der Liebe, ne? Die deckt zu. Sie weiß, darüber darf ich nicht reden, das würde den Menschen kaputt machen, das würde seinen Ruf kaputt machen. Vielleicht sogar darauf darf ich ihn jetzt noch nicht ansprechen, das wird er nicht ertragen. Die Liebe weiß es, die Liebe kann zudecken. Die Liebe glaubt alles, sie hofft alles, sie glaubt vielleicht nicht Menschen alles, sie hofft auch nicht von Menschen alles, dann wäre sie vielleicht dumm, ne? Weil so wissen manche Sachen, ja, passieren einfach. Aber die Liebe, die erhofft von Gott alles und die glaubt Gott alles, dass Gott alles machen kann. Die sieht den anderen im Licht von Gott. Darum kann sie alles glauben und alles hoffen. Und darum kann sie alles aushalten, alles ertragen, kann alles ab und hört nicht auf. Auch wenn wir denken würden, boah, so eine Liebe, die hört doch nach 5 Minuten auf. Nee, sagt Paulus, die hört nicht auf. Und jetzt, ja, wir merken, wenn wir es lesen, ne, das ist schon ein bisschen nicht unsere Liga. Manches geht, manches liegt uns charakterlich näher, anderes nicht. Und trotzdem sagt Paulus, wenn du eins weiter tippst, Ganz am Ende, Vers 14,1, jagt der Liebe nach. Sagt nicht nur, ja, das ist das, was Gott kann und Jesus aber ich nicht, sondern jagt der Liebe nach. Und strebt auch nach diesen Geistesgaben. Also die Liebe, das ist wirklich der Kern, worauf Gott mit uns ankommt. Das ist sein Wesen, Gott ist die Liebe. Und es ist aber auch Gottes Ziel, wo er uns hinhaben will. Ne? Er möchte, dass wir Familienähnlichkeit aufweisen, wie der Papa sind. Dass wir liebevoll werden. Und die anderen Dinge, um die wir uns kümmern im Leben, ne? Ums Haus, um den Garten, um die Gemeinde, dass sauber ist, um dass eine Predigt gemacht wird, dass Moderation gemacht wird, ums Klima, um unser Unternehmen, um, keine Ahnung, um all diese Dinge, die sind auch wichtig. Aber, die sagt Paulus, die sind für diese Erde und irgendwann hören die auf. Und deswegen, das Wichtigste ist die Liebe und jagt dem nach und ja, jagt dem langmütig nach, weil es wird eine Weile dauern, bis es bei dir wächst durch Gottes Kraft. Das ist ganz, ganz langsam. Investiere weise in das, was für jetzt wichtig ist und in das, was für ewig und immer bleibt, weil die Liebe, die ist nicht nur hier und heute das Wichtigste, das ist auch das, was bleibt auf Gottes neuer Erde, im Himmel, in der Ewigkeit, Liebe bleibt.
Amen.
Ich lade euch ein zum Gebet und wir machen 3 Minuten einfach Stille, wo ihr einfach für euch immer hören könnt, was hat es bei euch angeklungen, was hat Gottes Geist bei euch angestupst und was möchtet ihr Gott sagen, und dann schließe ich ab mit dem Gebet und Vater unser. Wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne aufstehen, wer nicht so gut kann, darf gerne sitzen bleiben. 3 Minuten.